Halt's mal kurz. Okay.
Danke. Ja, guten Morgen erstmal. Ich bin ja nur der letzte Gottesdienstbesucher hier gewesen heute. Genau, ich bin heute so bekloppt unterwegs. Ich sag zu meiner Frau, wenn wir 5:30 losfahren, das reicht. Ich habe nur ganz vergessen, ich muss Auto noch freikratzen. Und das war nicht so ganz einfach. Irgendwann war es geschafft, so dann bin ich die ersten Meter gefahren. Jetzt sage ich, wir haben nicht getankt, wir müssen noch tanken. Dann habe ich noch getankt. Dann habe ich Doro zum Jesuszentrum gefahren und da gibt es ja diese Baustelle auf der A49 und ich bin natürlich den gewohnten Weg gefahren und musste feststellen, jetzt geht es erstmal Richtung A7 zurück und dann alles wieder durch Stadtgebiet. Naja, jetzt bin ich da und weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, was ich euch eigentlich sagen wollte. Aber da ich ein Skript habe, wird es ja vielleicht irgendwie so einen gewissen Leitfaden haben, weil ich traue mir schon zu, dass ich gestern, war ich ja nicht so bekloppt, da irgendwie halbwegs was Sinnvolles mit zusammengezimmert habe. So, jetzt hole ich noch mein Fläschchen Wasser. Und dann stelle ich mir noch den Timer, sonst... Doch, brauche ich. Ich
brauche 30.
Nee, stelle ich erst 30, weil ich immer überziehe. Kennst mich doch. Nee, ich überziehe gar nicht immer. Ich habe das wirklich gelernt. Aber es ist für mich eine ganz gute Guideline. Vor ein paar Wochen war ich ja hier und habe ein Seminar gehalten. Und unter anderem habe ich da über Jona gesprochen. Nun war nicht jeder von euch da. Ich kann aber die Predigt auch nicht wiederholen, weil dann wäre es für die wieder langweilig, die da waren. Also muss ich irgendwie einen Kompromiss jetzt finden und euch ein bisschen mit reinnehmen, weil mich das Buch Jona lässt mich einfach nicht los. Das ist wirklich etwas, wo ich merke, ich habe letztens auch in Erlangen darüber gepredigt und da sind Leute echt gekommen und haben gesagt, du hast mein hartes Herz aufgedeckt und ich brauche da wirklich was Neues vom Herrn und so. Und du denkst, hui, das ist ein Buch für diese Zeit. Und ich denke viel nach, ihr kennt mich, ich lese nicht, ich denke, dann lese ich kurz in der Bibel und dann denke ich wieder. Ich lese keine Bücher oder irgendwas. Aber als ich Jona gelesen habe, das war kurz vorm Urlaub, ich hatte es damals berichtet, wir sind dann an die Ostsee gefahren, ich habe in diesem Ostseeurlaub jeden Tag nur Jona gelesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich von Jona ernähren kann, weil ich dachte immer, das ist die Geschichte aus der Sonntagsschule, diese nette mit diesem großen Wal, da wird ja gar nicht geschrieben, dass da ein Wal kam, weil ein Wal ist ja kein Fisch, aber wir wollen keine Biologie machen heute Morgen. Wal ist ein Säugetier, Fische ist eine ganz andere Kategorie, also wir haben immer Jona und der Wal, steht aber gar nichts vom Wal, steht was vom Fisch. Größter Fisch ist der Walhai, der heißt jetzt Wal, ist aber wirklich ein Fisch. Aber, damit mir keiner sagt, heute habe ich nichts gelernt, habe ich extra diesen Exkurs noch mit eingebaut, damit er wenigstens weiß, heute habe ich gelernt, der größte Fisch ist der Walhai. So, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr. So, und der Jona wird von Gott berufen, in das Land der Feinde Israels zu gehen und ihnen zu verkündigen. Und der Jona denkt sich, ich gehe doch nicht zu den Assyrern, steigt in ein Schiff und segelt oder versucht, Richtung Spanien zu segeln. Und der Herr sagt, ey Jona, ich hatte dir einen Auftrag gegeben, du sollst nach Ninive gehen. Und du bist jetzt dabei, nach Spanien zu gehen. Das ist die falsche Richtung. Und dann heißt es, und der Herr schleuderte einen großen Wind auf das Meer. So, und jetzt ist die Situation, dass die ganzen Leute in diesem Schiff und der Jona zusammen in einen großen Sturm geraten sind. Und der Sturm ist vom Herrn ausgegangen, sagt die Bibel. Weil Gott keine Kompromisse macht und auch nicht mag. Wenn er sagt, geh nach Ninive, will er, dass man nach Ninive geht und nicht nach Tartessos in Spanien. Also hat er einen Sturm geschickt. So, und jetzt sind die mit diesem Schiff unterwegs. Und es ist total rührig eigentlich, wenn man sieht, wie die Leute auf diesem Schiff und wie Jona sich verhalten. Und wir fangen mal an in Jona Kapitel 1, Vers 4. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Und dann heißt es noch, dass der Kapitän dann zu ihm geht und sagt, was liegst du hier rum, du Schläfer, steh auf und ruf deinen Gott an. Und als ich das gelesen habe, hat der Heilige Geist mir überhaupt dieses Buch für mich jetzt aufgeschlossen, dass eben dieser Wal, der Tod am Kreuz ist und als Jona dann wieder an Land gespuckt wird, quasi das Auferstehungsleben und er jetzt überhaupt erst in die Lage versetzt wird, nach Ninive zu gehen. Aber das ist heute nicht das Thema. Wenn das interessiert, ihr könnt bei YouTube Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Erlangen, da kann man diese Predigt hören. Ich mache nicht gerne Werbung, aber genau, da ist sie wirklich aufgenommen worden. Da könnt ihr sie nochmal hören. Ein bisschen refined natürlich, weil es entwickelt sich ja immer alles weiter. Aber habt ihr wenigstens von dem Seminartag eine Aufnahme so ungefähr. Gut. So, wenn man das betrachtet, da sind Menschen auf einem Schiff unterwegs und Schiff ist in der Bibel immer ein Bild für Gemeinde. So, die sind auf dem Schiff unterwegs und wegen Jona kommen jetzt Trouble auf in der Geschichte und ein ganz großer Sturmwind. Und der erste Punkt, den ich heute wirklich machen möchte, ich will euch heute nicht von vorne anpredigen, eigentlich möchte ich euch hinter mir versammeln, so dass wir wirklich sagen, jawohl, weil ihr das innerlich supportet. Deswegen ist es gar nicht notwendig, das eigentlich zu predigen. Aber ich merke einfach, Dinge müssen auch noch ausgesprochen werden. Im Geist. Also ich predige immer zu den Leuten, aber eigentlich bin ich innerlich mit der unsichtbaren Welt beschäftigt und sage, da spreche ich das jetzt rein. Deswegen ist mir auch egal, ob Leute da sind. Also ganz egal ist es mir nicht. Aber wenn keiner da ist, dann mache ich es eben so. Egal. Im Buch Jona sehen wir, dass dieser Sturm wegen Jona aufgetreten ist. Und wir haben jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Ich weiß nicht, wie viel wir noch vor uns haben, aber wir haben schon eine ganze Wegstrecke hinter uns. Und es ist doch tatsächlich sehr viel Trubel und Not auf diese Welt gekommen, weil Gemeinde nicht getan hat, was Gott gesagt hat. Und weil Gemeinde nicht das Wesen Gottes wiedergespiegelt hat, sondern hartherzig, gesetzlich und teilweise sogar gewalttätig geworden ist. Wenn wir so die Geschichte durchgucken, dann können wir sagen, ey, wir sind Freikirche, das hat mit uns nichts zu tun. Das waren die bösen Katholiken oder irgendwer, die waren es, wir waren es ja gar nicht. Aber wir sind alle ein Leib. Es ist ein geistiger Leib. Und sehr viele Sachen in unserer Geschichte, Geschichte Deutschlands, aber in der Geschichte Europas, fußt auf Unrecht, was Kirche aufgebracht hat in der Geschichte und sehr viel Not ist dadurch entstanden. Wenn wir zum Beispiel jetzt denken, wenn wir in diese Zeit reingucken, ich war letztens bei einem Treffen von Propheten und da gibt es immer einen von diesen Schlawinern, der dann dieses Thema sexuelle Identität und die Regierung, die öffnet Türen und der Herr liebt das nicht und lauter so Zeug kommt da immer. Und du denkst, die Christen, die sind immer auf diesen Dingen fixiert und das müssen sie immer aufzeigen, müssen sie immer sagen, guck mal, das ist nicht gut und das soll geändert werden. Aber Gott möchte gar nicht, dass wir den Leuten erzählen, was sie falsch machen, sondern dass sie an uns, an unserem Wesen erkennen können, was richtig ist. Das ist unser Auftrag. Und leider, muss man sagen, in der Corona-Zeit, da sind Leute unterwegs gewesen, auch im christlichen Lager, und ich richte das gar nicht, aber ich sage, ey, sehr viel von diesen komischen Verschwörungssachen hat sich auch in Gemeinde gefunden. Und Christen sind heute sehr oft unterwegs und sagen, wir wollen für Werte streiten. Aber Gott hat uns nie aufgefordert, für Werte zu streiten, weil für Werte haben die Pharisäer gestritten. Das ist wirklich ein Fakt. Gott möchte, dass wir so weich sind in unserem Innern, dass unsere Nachbarn und die Menschen um uns herum das Wesen Christi an uns sehen. Und wenn wir dann was aussprechen und wenn wir dann das Evangelium verkündigen, sagen sie, deine Worte passen total zu dem, was ich schon immer wahrgenommen habe. Und mich hat das so berührt, dass hier diese Leute auf diesem Schiff, heißt es, sie warfen Schiffsgeräte ins Meer, um das Schiff irgendwie zu erleichtern. Sie haben alles getan, in ihrer Macht Stehende getan, um die Situation irgendwie zu überstehen, damit auch Jona in sein Spanien kommt. Nun sollte er nicht nach Spanien, deswegen ist es nicht geglückt. Aber Menschen werfen Dinge weg, auch Werte weg, um zu überleben. Das ist wirklich wahr. Also das Ding will ich nennen in einem anderen Licht. Ich möchte, dass wir als Christen die Menschen auf der Welt in einem anderen Licht sehen, als das Jahrhunderte und Jahrtausende der Fall war. Nämlich aufzuteilen in ein Lager, das sind die Gläubigen und das ist der Rest. Habt ihr, wenn ihr euch beobachtet, auch gemerkt, dass wir gar keinen Blick als Christen für die Gesellschaft haben? Dass die Dinge, die Menschen hier gerade tun, in Politik, in Gesellschaft, sie tun nach bestem Wissen und Gewissen, um Frieden auf der Erde hinzukriegen. Putin handelt auch aus Überzeugung. Er ist der Meinung, dass das muss anders werden, damit Frieden und mit Ruhe kommt. Er will ja nicht alle Menschen umbringen. Menschen haben unterschiedliche Motivationen und gucken nicht in die unsichtbare Welt und können die Dinge nicht wirklich beurteilen, aber sie versuchen es. Sie versuchen alle, dieses Schiff am Laufen zu halten. Lasst uns doch mal Menschen nicht ganz negative Emotionen und Beweggründe unterstellen. Das hat mich in Corona schon so gestört. Ich sage hier, unterstellt jetzt der Regierung, dass sie böse Absichten haben. Sie versuchen, die Lage zu managen. Und da kann man diskutieren, was ist richtig, was ist falsch. Aber so sich hinzustellen und auf Menschen zu zeigen, das ist widergöttlich. Und hier sind Leute, gerade wenn wir über die geschlechtliche Identität reden, für viele ist das ein großes Thema, diese Not, die Menschen haben, ist doch passiert, weil sie in Kirche eben nicht gesehen haben, wie Mann sein und wie Frau sein in Christus überhaupt funktioniert. Und weil sie nicht gesehen haben, wie Elternschaft, Vaterschaft und Mutterschaft im Geist einen Menschen überhaupt erst nährt und hervorbringt. Und weil sie das nicht kennen, versuchen sie, wir müssen irgendwie frei werden, wir müssen irgendwie aus dieser Unterdrückung raus, die übrigens von Kirche ausgegangen ist, gerade auch in diesen Bereichen. Und leider ist Kirche ganz dann später durch die konstantinische Wende, nachdem die Urchristen anders unterwegs waren, zu einem System geworden. Zu einem System, nämlich in den der Mensch sich einpassen muss. Anstatt dass Kirche das ist, wo Menschen individuell und mit ihrer eigenen Schönheit und ihrer eigenen Berufung zusammenkommen und daraus eine Kirche entsteht, haben wir es jetzt andersrum. Wir gründen eine Gemeinde. Wie kann man eine Gemeinde gründen? Ich habe es nie verstanden. Wie kannst du eine Gemeinde gründen? Du kannst ja nicht an einen Ort gehen und sagen, ich fange jetzt die Kirche an, kommt alle, sondern du fängst doch an, Beziehungen mit Menschen zu bauen. Und ich glaube, dass das hier auch so gemacht wurde. Und dann breitet sich etwas aus. Und dann irgendwann sagt man, Mensch, eigentlich ist es doch gut, wenn wir einen Raum mieten oder kaufen oder irgendwas, den wir uns treffen können. Dann müssen wir nicht immer im Winter im Wald stehen. Schon praktischer, ein Gebäude zu haben. Aber von der Seite zu kommen, aber wir sind es so gewöhnt als Christen zu sagen, ich gründe eine Kirche und wenn keiner eine Kirche gründet, dann kommen die Christen nicht zusammen. So, da müssen wir wirklich von weg, betrifft euch das vielleicht nicht ganz so, aber dass wir da nochmal mitgenommen sind. Gott möchte jetzt wirklich etwas tun, dass jeder Mensch in seine persönliche Reife, in seine persönliche Individualität hineinkommt. Und das betrifft nicht nur Kirche, das betrifft auch die Ungläubigen. Einen Blick zu haben auf Menschen und zu sehen, wie sieht Gott diese Person in Christus? Das muss das Brillenglas sein, was wir auf der Nase tragen müssen, um unsere Nachbarn zu beurteilen. Und Christen leider beurteilen sehr oft Menschen nach ihren Taten oder nach dem, wie sie sich geben oder nach der Musik, die sie hören oder irgendetwas. Und Gott möchte das wirklich durchbrechen, dass wir diese Menschen einfach lieben. Wirklich lieben. Und Lieben ist was Emotionales, oder? Liebe ist nicht. Ich habe darüber letztens auch eine Hammerpredigt, also nicht, weil sie zu toll war, aber die hat die Leute getroffen wie ein Hammer. Ich gesagt habe, Liebe ist keine Entscheidung. Es ist nicht, ich sage, ich entscheide mich zu lieben. Liebe ist eine Emotion, etwas, was in meinem Herzen ist. Und dann hast du einen guten Maßstab, um rauszufinden, wie gehe ich eigentlich mit meinen Arbeitskollegen um oder mit den Leuten, mit meinen Nachbarn. Wie sehe ich die überhaupt? Sehe ich immer nur, was sie tun? Dass sie nachts um 11 dann die Musik erst aufdrehen oder sehe ich den Mensch, der dahinter ist? Ich hatte früher mal in Warndorf, da hat abends um 11 Uhr hat eine Blaskapelle im Garten gespielt. Da habe ich ein bisschen kritisch aus dem Fenster geguckt, weil ich nämlich eigentlich um 5 Uhr aufstehen musste. Und fand das nicht so gut. Und die Kinder sind wach geworden. Und dann machen die brupp, brupp, brupp. Nachts um 11 im Garten, was ist denn das? Aber dann mal zu sehen, ey, guck mal, diese Menschen, die sind so süß. Die sind ja süß. Nachts um 11, die sind so witzig. Die sind so toll irgendwie. Das wäre eigentlich, wie Jesus da drauf geguckt hätte. Er hätte nicht zuerst an seinen Schlaf gedacht. Gut. Also hier sind diese Leute, sie sind in dieser Lage und das ist in unserer Gesellschaft, das ist jetzt ein Bild für die Zeit. Sie sind unterwegs und versuchen, das Schiff zu erleichtern, um den Sturm zu stillen. Und die Christen beteiligen sich nicht. Sie beten nicht mal. Hier ist eine Aufforderung, betet doch. Sie beten alle zu ihren Göttern. Ganz viele verschiedene Götter hatten die. War ein Sammelsurium von Leuten. Das war bestimmt auch ein tolles Boot. Da war bestimmt eine super Atmosphäre. Aber Jona sagt, ich bete nicht mit, mich geht das gar nichts an. Der beteiligt sich gar nicht an diesen Dingen, die da vor sich gehen. Und sie versuchen alles und wecken ihn, sprechen ihn an und sagen, ey Gemeinde, warum betet ihr nicht? Seht ihr die Lage nicht? Warum kommt ihr nicht zusammen und betet, dass das Schiff in ruhige Fahrwasser kommt? Warum seid ihr still? Warum tut ihr so, als würde euch das nichts angehen? Und wir sind diejenigen, die da geblamed werden. Wo Gott eben sagt, ja, was schläfst du hier? Wie tust du so, als wäre das überhaupt nicht deine Sache? Ihr könnt damit noch nicht so viel anfangen, glaube ich. Dann lesen wir mal weiter. Jona 1, Vers 12 bis 13. Dann losen sie aus und es kommt dann raus, der Jona ist schuld. So, ist ja, unter Menschen muss ja immer geklärt werden, wer ist schuld. Da sagt er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Also, ich werde keinesfalls beten, ich beteilige mich nicht, schmeißt mich ins Meer, dann bin ich halt weg. Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da sagte ihnen, er schmeißt mich ins Meer. Und was ist der nächste Vers? Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Also hier sagt Jona, schmeißt mich doch ins Meer. Und die Leute reagieren da gar nicht drauf, sondern sie sagen, los, ab an die Ruder, wir kriegen das noch hin. Und sie versuchen mit aller Kraft, das Schiff irgendwie wieder an das Land zu kriegen. Lasst uns das verstehen, was der Heilige Geist hier sagt, wie wir Menschen und die Gesellschaft sehen sollen. Nämlich, dass sie mit aller Kraft versuchen, nee, wir wollen ja gar nicht, dass dir Leid entschied. Und so viele Christen, 2020 hat ein Leiter einer großen Denomination in Deutschland gesagt, noch 2 Jahre, dann kommt Verfolgung. Das ist 5 Jahre her oder 4. Ist nicht passiert. Wir sind nicht unter Verfolgung, oder? Nee, können machen, was wir wollen, so ungefähr. Christen reden sich Verfolgung herbei. Weil sie unterstellen, die wollen mich ins Meer werfen. Die Bibel zeigt hier in dieser prophetischen Schrift, dass sie mit aller Kraft versuchen, auch die Christen mitzunehmen. Aber wir sagen halt, ich werde nicht beten. Erst wenn Verfolgung kommt, dann werde ich anfangen. Das ist gerade so ein bisschen so die Haltung. Leute meinen, ich höre das so oft, dass Leute sagen, ja, und es wird jetzt auch Verfolgung kommen. Aber warum soll denn Verfolgung kommen? Verfolgung kommt immer nur dann, wenn Gemeinde ihren Job nicht tut. Dann kommt Verfolgung. Aber wenn wir unseren Job tun, wenn wir anfangen, für Deutschland mehr zu beten, für Europa zu beten, für unsere Gesellschaft einzutreten mit einem Herzen, das förderlich ist, dann muss nicht zwangsläufig Verfolgung kommen. Es kann auch sein, dass die Nation das Evangelium annimmt. Das wirklich mal in den Kopf rein, deswegen spreche ich das heute Morgen noch mal aus, weil Christen so eng auf Menschen gucken und sagen, die wollen uns ja gar nicht, die wollen das Evangelium gar nicht. Nee, die haben es nie gehört, die kennen es nicht. Die haben es nie gehört. So, wer hat hier die bessere Haltung? Die stellen fest, Jona, du bist. Also wann? Das Los ist auf dich gefallen, erklär uns das. Was machst du hier? Und er sagt, nö, schmeißt mich ins Meer. Und sie sagen, nee, machen wir nicht, wir versuchen das nochmal. Siehst du, was Gott da in dieser Schrift für eine Haltung aufdeckt? Also als ich das gelesen habe im Urlaub, ich saß da in diesem Ferienhaus, oder habe ich es im Ferienhaus gelesen oder im Auto, Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe einfach nur noch geheult. Ich sage, Gott, ich bin total auf der falschen Weg. Ich denke nur an Gemeinde, ich denke nur irgendwie an Kirche und an dieses. Und draußen, das nehme ich irgendwie gar nicht wahr. Ich hatte davon berichtet bei dem Seminar. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich muss in die Häuser meiner Nachbarn. Ich erzähle es nochmal, einige haben es schon gehört. In Erlangen habe ich es auch erzählt. So habe ich gesagt, Herr, ich muss irgendwie das durchbrechen. Ich muss mit meinem Nachbarn wirklich in Kontakt kommen. Nicht nur über die Hecke grüßen, sondern wirklich zusammenkommen. Wir wohnen jetzt seit 5 Jahren nebeneinander und ich kenne die Leute gar nicht wirklich. Dann habe ich gesagt, Herr, bring mich in das Haus meiner Nachbarn. Das war ein Sonntag. Montag bimmelt es an der Tür. Ich saß in meinem Relax-Sessel, wie wir Christen halt so, das ist so auch noch so ein Bild, ne? Und der hat so einen elektrischen Knopf und dann geht so das Fußteil runter. Du musst das auch runter machen, um rauszukommen. Du kommst nicht aus dem Sessel raus. Es sei denn, du kippst mit dem ganzen Ding. Dann habe ich da drauf gedrückt und gleichzeitig hat mein Vater noch angerufen. Ich konnte gar nicht ins Telefon, weil das Telefon war auch nicht in Reichweite und ich da diesen. Das Telefon konnte ich schon gar nicht erreichen. Das hat dann AB, ging dann an. Da habe ich mir gedacht, Mensch, dann das irgendwie klingelt. Ich habe nichts bestellt, die Frau ist arbeiten. Bin ich ans Fenster gehechtet, habe es aufgerissen und sehe gerade noch unseren Nachbarn weggehen. Ich sage, Herr Schulze, ich sage jetzt den Namen nicht. In Erlangen habe ich die Namen ausgeplaudert, das ist ganz schrecklich. Vor- und Nachname, alles gesagt. Also hier sage ich jetzt Schulze. Ich sage, Herr Schulze, was ist los? Und er sagt, der Hut ist kaputt, sind Sie der richtige Mensch? Ruft er da hoch in den zweiten Stock. Und ich habe mir geschworen, ich werde kein IT-Support für niemanden machen. Ich hasse es, ich habe es so lange gemacht, ich mache es nicht. Ah, das war ja meine Gelegenheit. Sag ich, ja, ich bin der Richtige, ich komme morgen 16 Uhr bei Ihnen vorbei. Danke! Weg. So, dann bin ich am nächsten Tag, 16 Uhr, stand ich auf der Matte, extra früher aufgehört mit Arbeiten. Ich war richtig hippelig. Ich habe gedacht, das ist es. Bin da rein und da sagt er, ja, hier der Router. Ich setze mich dahin, totales Chaos. So, musste erstmal verstehen, Kabellage und so, wo ist hier was? Und dann sagt er, ich bin der Hartmut. Der Wilhelm. So. Ich sage, ja, ich bin der Sven Arne. Ja, willst du ein Bier? Ich so, ja, nehme ich ein Bier. Ich dachte, wir trinken Bier zusammen. Sagt er, nee, ich trinke kein Bier, ich trinke keinen Alkohol. Jetzt hatte ich das Bier aber schon bestellt. Gut, dann habe ich die Röhre gekriegt und habe an dem Ruder rumgefummelt. Nach 10 Minuten habe ich, sind da hinten im Wohnzimmer, dann bum, 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 und dann war das durch. Und da sagte er, ja, wollen wir uns ein bisschen hinsetzen? So, ja, saß ich da mit meiner Flasche Bier. Nachmittags um 4, kein Bier vor 4. Es war 16.05 Uhr, so ungefähr. Saß ich mit der Flasche Bier beim Nachbarn im Wohnzimmer. Wir sind per Du. Ich denke, was passiert hier gerade? Die Tür geht auf, kommt die Frau rein. Jetzt muss ich mir einen Namen überlegen. Elfriede, genau. Dann sagt er saß so auf dem Sofa und er sagt, Elfriede, der Sven ist da, ist ein super Typ. Ich denke, das ist köstlich. Eigentlich wollte ich das gar nicht erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. So, dann sagt sie, ja, das finde ich ja toll, ich bin Elfriede. Ich sage, ja, Sven, ja, setz dich hin, was machst du denn so? Ich sage, ja, ich bin ITler, ich arbeite beim Finanzdienstleister und ansonsten bin ich als Bibellehrer unterwegs im Land. Das finde ich ja toll. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Er versteht ja was? Warum ich das erzähle? Ich denke, was? Ich finde das toll. Ich habe mein ganzes Lebenszeugnis erzählt, die ganze Hammergeschichte da mit meinem Auto und das ganze Ding. Wir haben über die neue Geburt gesprochen und so. Und er sitzt da und sagt, wir waren letztens, die haben ein Kind verloren dieses Jahr. Das ist ein älteres Ehepaar. Und er sagte, wir waren da auf der Beerdigung und die Pfarrerin, die hat was erzählt. Und das stimmt einfach nicht, was sie da sagt. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und dann sagt sie, ach, das, was in der Bibel steht, das können Sie nicht so ernst nehmen. Irgendwas haben doch nur Menschen geschrieben. Und dann ist der richtig sauer geworden und sagt, man muss doch glauben, was in der Bibel steht. Ich musste gar nichts machen. Ich habe da gesagt, was passiert hier gerade? Was geht hier ab? Jetzt haben wir uns schon wieder getroffen. Das ist Doro auch noch mitgekommen, weil die war da arbeiten, saßen wieder da. Sie haben zum Kuchen eingeladen und zum Kaffee. Weil ich so schön geholfen hatte, ne? Man braucht ja einen Grund. Ne? Darfst ja nicht sagen, ey, ich finde dich nett, ich lade dich zum Kuchen ein, sondern musst ja einen Grund finden. Warum? Was ist das Thema des Arbeitstreffens? Also mal zu sehen, ey, das, was diese Menschen bewegt, Das ist mein Thema. Das, was die gerade durchmachen, was Politik sich gerade überlegt, wie lösen wir das? Die wollen das Land nicht kaputt machen, die wollen auch Menschen nicht schaden. Sie wollen Probleme lösen. Sie sehen nur nicht, wie Gott es machen würde. Aber sie brauchen auf keinen Fall eine Kirche, die ihnen zeigt, was falsch ist. Das brauchen sie nicht auch noch. Die brauchen nicht auch noch einen Sturm, der nur kommt, weil Gemeinde nicht getan hat, was Gott gesagt hat. Wir sind das Problem. Und da würde ich mir echt wünschen, dass wir mal einen Marsch nach Berlin machen als Christen und sagen, Leute, wir sind das Problem. Das wäre ein guter Marsch für Jesus, fände ich. Anstatt dahin zu gehen, Marsch für das Leben. Ja, ich bin auch für das Leben. Aber Leute, die für Abtreibung sind, sind nicht deswegen gleich gegen den Herrn. Sondern sie meinen einfach, das wäre eine gute Lösung, dass das Freiheit oder irgendwas bewirken würde. Die sind ja nicht finster gesinnt. Die üben die Sünde aus und wir wissen auch den Vater der Sünde, aber sie tun das doch, um die Probleme zu lösen und nicht, weil sie sagen, hau doch die ganzen Babys weg. Das ist doch nicht ihr Denken. Okay, also wer hat die bessere Haltung? So, dann wird der Jona ins Wasser geworfen und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen und so weiter. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 2, und eigentlich wollte ich gar nicht über Jona predigen, ich wollte das nur als Anlass, weil ihr habt es ja teilweise schon gehört, egal. So, jetzt kommt er in diesen Fisch rein, in persönliche Bedrängnis. Und der Spitzbube, jetzt besinnt er sich. Und Jona betete zum Herrn aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Vorher sagen sie, betet doch, es geht doch hier um unser aller Leben. Ich habe doch keine Bedrängnis. Ist doch euer Bedrängnis, ist doch euer Boot. Hä? Du fährst doch gerade mit auf dem Dampfer, was ist denn mit dir falsch? So, und jetzt kommt er in die Bedrängnis rein und jetzt erkennt er, das ist meine Bedrängnis. Und jetzt übernimmt er plötzlich Verantwortung für sein eigenes Leben. Die mit dem Schiff, die haben jetzt ja Frieden endlich ist Jona weg, endlich ist dieser alte Mensch von dem Jona, der nicht die Lösung war für diese Männer, sondern Teil des Problems. Endlich sind die alten Christen, die im Fleisch leben, weg und plötzlich ist Ruhe. Und das ist doch ein Zustand. Gott möchte doch, dass wir diejenigen sind, die Frieden schaffen. Und dass nicht die Nationen toben wegen dem Stachel der Christen in ihrem Fleisch. Seid ihr heute Morgen da? Ich habe ja gesagt, ich predige euch nicht an. Ihr sagt da Ja und Amen, glaube ich, zu. Aber dass wir es nochmal ausgesprochen haben, verstehst du, in der geistigen Welt muss man das mal werfen. So, Jona 2, Vers 1 bis 3. Und er betete aus dem Bauch des Fisches, weil plötzlich sagte er, das ist mein Problem, da bete ich für. Wie viele Christen beten für ihre eigene Bedrängnis, für ihre eigenen Probleme, so mit Inbrunst und suchen den Herrn, aber für die Dinge unseres Landes nehmen wir uns keine 3 Minuten. Weil wir meinen, das ist doch nicht unser Problem. Unser Problem ist in Kirche. Da lösen wir Probleme. Ich bin selber einer, der ganz viel über Kirche und Gemeinde nachdenkt. Ich habe diesen Sommer echt angefangen, mir das abzugewöhnen. Das ist ein ganz langer Weg, weil ich irgendwie auch eine Sendung zur Gemeinde habe und ich liebe das Volk Gottes und das ist mir von Gott bei meiner Wiedergeburt ins Herz gelegt worden, weil vorher habe ich die Kirchen und die Christen echt nicht gemocht. Ich bin fahneflüchtig gewesen am Tag meiner Taufe, habe das Haus verlassen und habe gesagt, mit Christen habe ich nie wieder irgendwas zu tun. Das sind ja die Schlimmsten, die es überhaupt gibt. Also ich habe keine natürliche Liebe zum Volk Gottes in mir. Die hat Gott mir gegeben, aber ich liebe Kirche, ich liebe Gemeinden, ich liebe Christen. Aber ich merke einfach, ich bin aber nicht gesandt zu den Christen, sondern ich bin als Christ gesandt zu den anderen. Also es ist schon fürchterlich, dass man eigentlich von uns und den anderen redet, aber nur um es zu verdeutlichen. Ja, eigentlich sind wir alles Menschen. Sammelbegriff. Und das habe ich wirklich gesehen. Ich sage, ja, und der Jona, der hat mich überführt. Ich bin echt überführt worden. Ich habe da wirklich in den Spiegel geguckt und gesehen, so bist du unterwegs. Deine Nachbarn interessieren dich nicht. Wenn sie Christen wären, würdest du dich täglich mit ihnen zum Gebet treffen. Aber weil sie halt keine Christen sind, interessierst du dich überhaupt nicht für die. Da bin ich echt überführt worden. So, ich wollte aber keine Traurigkeit verbreiten. Matthäus 4, wir gucken mal ins Neue Testament. Übrigens habe ich die letzten Wochen, immer wenn ich predigen will, habe ich Bedrängnis. Das ist auch echt interessant. Letztens habe ich ein Vaterseminar gemacht über Vaterschaft. Das ist mein Kernthema. Das kommt echt aus mir raus. Ich habe den ganzen Tag so gezittert. Ich wollte eigentlich das Whiteboard benutzen oder hier das Flipchart. Es ging nicht. Ich konnte nicht schreiben. Ich habe so gezittert. Morgens habe ich dann über Jona gepredigt. Ich habe so gezittert. Ich stand da, raus, das Ding muss raus. Kaum war ich fertig, hat es aufgehört. Dann bin ich irgendwo hingefahren, wollte über Gebet lernen, habe Fieber gekriegt. Ich denke, warum habe ich Fieber? Wo kommt das her? Kaum war ich fertig, war das Fieber weg. War ich wieder gesund. Hier heute zu spät gekommen, jetzt kommt auch wieder so ein bisschen Zittern, aber wisst ihr was? Ich hau's einfach raus. So, Matthäus 4, Vers 13, weil ich weiß, auf der Rückfahrt zittere ich nicht mehr. Paulus sagt auch, dass er gezittert hat. Was hatte ich aufgeschrieben? Matthäus 4, Vers 13. Stimmt aber nicht. Ja. Ja, wo ist hier viel? Ja, 5 muss das sein. Ach, ich habe in die Bibel geschrieben. Es gibt ganz wenige Seiten, wo ich was reingeschrieben habe. Ich habe mir das abgewöhnt, damit ich nicht immer in meinen eigenen Gedanken fallen bin beim Lesen und immer das Gleiche denke, sondern dass ich immer wieder neu anfange. Deswegen schreibe ich nicht in die Bibel. Aber hier habe ich was geschrieben und habe das Kapitel 5 überkritzelt. Deswegen denke ich, in dem Kapitel gibt es jetzt da zweimal Vers 13. Das ist ja seltsam. Aber 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt so nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Das hat Jesus gesagt, ne? Nicht ich. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wie sollen denn meine Nachbarn meine guten Werke sehen, wenn wir nichts miteinander zu tun haben? Versteht ihr heute Morgen so? Wenn ich Kirchgänger bin und immer einfach aus dem Haus gehe, in mein Auto steige, zur Kirche fahre oder zu irgendwas, dann aus dem Auto wieder ins Haus gehe und hinter mir die Tür schließe. Da sehen Sie nur, dass ich CO2-Abdruck habe, weil ich ständig mit dem Auto rumpäse. Aber von meinem Herzen, warum ich das tue, was meine Motivation ist, sehen Sie es nicht. Deswegen müssen wir mit den Menschen in Kontakt kommen. Irgendwie ist deine Aufgabe, es ist das, wozu Gott dich gesandt hat, dass du jetzt anfängst, ich will Kontakt zu meinem Umfeld, falls du es nicht hast. Vielleicht bist du ja auch so ein Schwalm-Eder-Kreiser, der, ja, wir sind doch mit allen, wir grillen ständig zusammen, wir machen alles zusammen, das ist ja super, dann bist du nicht gemeint. Oder du bist motiviert, ja, mach weiter. Aber nicht so, nee, da wohnt ein Nicht-Christ, da geh nicht hin, das ist verbotenes Land. Ich gehe lieber in die andere Richtung, Richtung Spanien, da wo das Silber ist. Aber ich gehe doch nicht dahin, da war es so, oh, nee. Gott schickt dich dahin. Und weißt du, was das Motiv ist? Es wird etwas länger, ich kann den Timer kann ja ausmachen, weil der. Aber ich weiß jetzt, dass ich schon eine halbe Stunde predige. Und ich versuche dahin zu kommen, dass es nicht nochmal eine halbe Stunde wird. Aber wenn, dann habt ihr so. Was ist der Grund, warum Jona nicht zu den Assyrern gehen wollte? Was ist der Grund, warum wir nicht zu den Leuten in unserer Stadt, in unserem Dorf, in unserer Straße gehen, um mit ihnen uns zu verbinden? Weil Paulus sagt, habt keine Gemeinschaft mit den Gottlosen. Das ist aber Gemeinschaft gemeint, nicht Zusammensein. Das ist was ganz anderes. Gemeinschaft ist was viel Höheres als, also ich teile immer, ich mag Gemeinschaft, aber ich mag nicht so gern Gesellschaft. Ich bin nicht so gerne dauernd mit vielen Leuten, aber Gemeinschaft liebe ich. Aber Gemeinschaft kann ich mit Nicht-Christen so nicht haben. Ich kann mein Herz nicht so teilen. Aber ich kann Gesellschaft mit ihnen haben und wir können schon auch miteinander reden und ich kann schon auch was von mir offenbaren und ich darf schon auch mal sagen, weißt du, da habe ich auch eine Schwäche. Das kriege ich nicht wirklich hin. Dann finden Leute das besser, als wenn ich sage, ich mache alles richtig. Weil da merken sie, das stimmt irgendwie nicht. Das kriegen die schon spitz. Und was ist der Grund dafür? Weil wir diese Ablehnung in uns haben, diese Ablehnung den Menschen gegenüber. Und warum ist der Grund, dass wir Ablehnung in unseren Herzen haben? Der Grund ist, ich predige auch zu mir, preis den Herrn. Deswegen sagte ich ja, wir gucken alle in diese Richtung. Der Grund, warum wir Ablehnung haben, ist, weil wir immer noch gesetzlich denken. Weil wir immer noch meinen, wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und wenn die anderen es richtig machen, sind die Bedingungen erfüllt für Liebe. Jesus ist aber gekommen, als wir noch Sünder waren. Er hat einen ganz anderen Mindset. Und übrigens, er sieht viel mehr Sünde, als wir wahrnehmen können. Und es hat nichts mit ihm gemacht. Nichts. Es hat ihn nicht beeindruckt, kein bisschen. Gesagt, ich hab die Menschen lieb, ich gehe dahin und sterbe für sie. Die Sünde hat mit ihm nichts gemacht, sie hat ihn nicht beeinflusst. Nicht in seinem Denken, nicht in seinem Handeln, nicht in seinem Herzen. Nichts. Das müssen wir festhalten. Und der Grund ist, dass wir diese Ablehnung haben, weil wir Menschen sind, weil wir so geprägt sind irgendwie durch die Kirchengeschichte. Deswegen habe ich die Kirchengeschichte mit reingenommen. Weil wir so geprägt sind, gesetzlich zu denken. Wir wollen selber frei werden davon, aber den anderen Menschen legen wir das weiterhin auf. Ja, das ist der zweite Schritt in dem Ganzen, raus aus Gesetzlichkeit zu kommen. Nicht nur für mich selber, sondern dann eben auch für den Nächsten, ein weites Herz zu haben. Also, du bist nicht mehr an das Gesetz gebunden, du bist frei und ich nehme dich. So, und jetzt muss ich echt Gas geben, dass das noch alles runterkriege. Das ist doch gut, wenn man ein Skript hat. 1. Mose 9, das ist jetzt ein bisschen überraschend, hier geht es um Noah. Jetzt haben wir vom Jonah gehört, dem großen Seemann. Und jetzt geht es um Noah, das war noch ein größerer, weil der sollte wirklich Boot fahren. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Das ist 1. Mose 9, Abvers 18. Und Noah, ein Landmann, gerade habe ich gesagt, er war Seemann, aber eigentlich war er Landmann. Ein Landmann begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Also hat er sich so die Birne weggesoffen, dass er nicht mehr gemerkt hat, dass er jetzt völlig nackt im Zelt lag. Nun kann er eigentlich nackt in seinem Zelt liegen, wenn es sein Zelt ist, aber da hat sich jemand Zutritt verschafft. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts. Also hier haben sie das Tuch so, ne? Und dann sind sie so rückwärts gegangen, damit sie selber nichts sehen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand, legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und hier ist ein geistliches Prinzip, was uns hier gelehrt wird. Der Noah, der alte Schlawiner, hat sich völlig die Birne weggesoffen. Das soll man nicht machen, aber das Gesetz war noch nicht da und da wusste er nichts von. Da hat er mal ausprobiert, was er denn da so Schönes gezüchtet hat und dann war er vom Rauschtrank wirklich überwältigt. Weil mit dem Effekt, Alter, hat er nicht gerechnet. Dann hat sie ihn umgebaut, umgerissen. So, dann lag er da völlig nackert, lag er jetzt im Zelt. So, und der eine Sohn, der ist da reingegangen, hat gesagt, guck mal, Papa ist nackt. So, und hat sich da total lustig drüber gemacht, ist wieder rausgegangen und hat gesagt, ey, das müsst ihr euch mal angucken. Papa liegt hier völlig nackt. Und als Noah das erfährt, sagt die Bibel hier im nächsten Vers, den ich nicht gelesen habe, verflucht er seinen Sohn. Weil er ein Mann des Geistes war, weil er weiß, wir sind nicht dafür da, die Blöße anzusehen. Und es redet jetzt von einer Moral, also nicht von einer sexuellen Blöße, sondern wirklich von dem, von der Schwäche, von der Unbedecktheit von Menschen. Wir sind nicht dafür da, uns das anzusehen. Wir sind nicht dafür da, darüber zu reden. Ham hätte einfach ein Tuch drüber legen dürfen. Und die Geschichte wäre gut ausgegangen für ihn und seine Nachfolger. Weil er das Herz Gottes misshandelt. Das Herz Gottes ist nicht aufdecken, aufzeigen, ansprechen. Das Herz Gottes ist bedecken. Und das gilt auch für deinen Nachbarn. Das gilt auch für den Rasenmähermann, der immer nachts um 22 Uhr den Rasenmäher anwirft. Und dann so einen alten Zweitakter, ne? Tuck, 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 tuck. Das gilt für jeden Menschen, das gilt für deinen Chef, das gilt für jemanden, der dir komisch kommt, das gilt für dein Kind, das gilt für deine Eltern, wer immer da ist. Gott hat dich berufen, sein Herz zu entdecken und zu sagen, ich decke zu, was immer an Schwäche und an Blöße und an Sünde mir sichtbar wird. Das ist übrigens, was Paulus auch sagt, 1. Korinther, seid ihr überhaupt noch da?
Ja.
Okay. Also das Prinzip, ich habe darüber mal in der Nähe von Chemnitz gepredigt. Da hatten wir einen Auftrag von Fürbitte für Deutschland und ich war dann Gruppenleiter und dann sind wir dahin. Und ich betrete diese Kirche oder dieses Gemeindegebäude und der Herr zeigt mir genau diese Geschichte. Und da habe ich gesagt, ja, Predigt wird jetzt ein bisschen anders werden. Habe das Ding einfach so runter erzählt, so wie ich es gerade auch gemacht habe, ganz kurz. Und die sind alle auf die Knie gegangen und haben Buße getan. Das war krass. Ich dachte, was passiert denn jetzt hier? Die wurden so überführt davon, ja, wir haben uns so angewöhnt, die Wessis, ne, war kurz nach der Wende, ist lange her, ich bin schon älter. Aber eigentlich sollen wir Menschen sein, die das zudecken, die das bedecken, die sagen, nee, reden wir nicht drüber, über die Schwäche. Ich will, dass niemand davon erfährt. So, das ist tatsächlich, was Paulus uns lehrt in 1. Korinther 13 im Vers 9. Es ist ein bisschen ernster heute das Thema, aber es ist ein tolles Thema. Wir kennen ja das Hohelied der Liebe, ich lese jetzt das alles nicht. Und in Vers 7 sagt er, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Die Liebe erträgt alles. In manchen Bibeln steht dabei, oder sie deckt alles zu. Und ich habe das natürlich mal wieder, weil ich ja hier nicht Schmarrn reden will, recherchiert. Und es heißt wirklich, sie deckt alles zu. Nicht, sie erträgt es. Ertragen würde ja bedeuten, ich leide drunter, unter deiner Art. Aber ich komme damit schon klar. Das Herz Gottes ist aber nicht, ich muss dich hier gerade ertragen. Ich muss mich echt entscheiden, dich zu lieben. Sondern das Herz Gottes ist zudecken und sagen, es ist alles okay zwischen uns. Das ist anders. Das ist nicht name it and claim it. Ja, da hast du einen Fehler, da sehe ich noch irgendwas, sondern das zudecken und sagen, ja, ist doch alles okay, ist doch alles gut. Wir leben doch, auch wenn ein Mensch nicht an den Herrn glaubt, leben wir doch dadurch, dass das Blut Jesu unsere Sünden bedeckt. Und wenn wir uns dem Herrn zuweihen, nimmt es es weg. Dann ist keine Sünde mehr. Aber die Sünden der Menschen um uns herum sind bedeckt von dem Blut Jesu. Es bleibt nur eine Sünde übrig, nämlich, dass sie nicht an ihn glauben, sagt die Schrift. Alles Weitere ist bedeckt. Wir sollten nicht den Fehler machen, unter das Blut Jesu zu gucken. Das steht uns echt nicht zu. Hände weg. Also die Liebe deckt. Und das Wort decken, das kommt tatsächlich von Dach. Ich habe das nachgeguckt. Hier lese ich euch. Die Kräzitität, das heißt, wie das Wort im Griechischen benutzt wurde, heißt etwas umschließen oder bedecken und es so entweder drinne halten oder draußen halten, besonders bei Wasser. Also schützen, bergen, abdichten, dicht sein. Abdichten. Gegen den Ausfluss eines Menschen an Schwäche und an Sünde sind Christen als Dichtmaterial vorgesehen. Komm, wir dichten das ab, wir bepempern das. Und das darf drinnen bleiben und wir bedecken das. Es soll keine Auswirkungen haben, auch nicht für diesen Menschen und es soll auch nicht gesehen werden. Wir wollen nicht, dass die Fehler des Kollegen gesehen werden. Wenn mir klar wird, mein Kollege hat einen Fehler gemacht, dann sage ich, komm, Daniel, wir reden nicht drüber. Wir machen das gerade. Fix it. Wünsche ich mir doch auch. Ich habe früher Maschinenführer gemacht und wenn du da mal irgendwas falsch eingebaut hast, dann hast du 10.000, 15.000 Euro Schaden angerichtet, nur per Knopfdruck, es ging ganz schnell. Das war eine peinliche Nummer. Manchmal hast du ein Fehlerchen gemacht und bumm. So, und wenn dann der Kollege kam, ja komm, wir räumen das weg, wir haben das auch gestanden, weil der Schaden muss ja behoben werden, aber wir gucken erstmal, dass deine Maschine wieder läuft, dann ist der Meister nicht mehr ganz so sauber, als wenn sie jetzt auch noch steht. Und dann haben wir zu zweit der Maschine schnell, das ist so, unter den Metallern war das so üblich. Dann hast du dir eben schnell geholfen und dann ist das Ding wieder gelaufen und dann konntest du sagen, hey Meister, guck mal, ich habe was kaputt gemacht. Und der hatte gesagt, ja, passiert, sind halt Werkzeuge, bringst in die Werkzeugabteilung. Du hast einfach Ruhe gehabt, bedeckt. Der Kollege hat gesagt, komm, ich helfe dir. So, ehe es der Chef sieht. Das heißt nicht, dass wir nicht gerade sind. Also einmal habe ich in den 20 Jahren, habe ich wirklich einen richtigen Fehler in der Software gemacht, habe ich ganz viele Datensätze vernichtet. Ups, ui. Da habe ich meinen Chef angerufen. Ich sage, Chef, wir haben ein echtes Problem. Ich habe einen ganz großen Scheiß gemacht. Dann sagt er, ja, hol dir eine Datensicherung, fix it. Und dann habe ich gesagt, ja, dauert aber einen halben Tag. Ja, dann ist es so. So aufgelegt. Boah, ehrlich sein. Es hilft dir, wenn du Führungskräfte aushalten willst, sei ehrlich. Aber guck doch, dass du es zudecken kannst. Also etwas für sich behalten heißt dieses Wort. Etwas bedecken, verschweigen, in einer guten Art und Weise. Ja? Wir reden ja von den Fehlern des anderen. Verschweigen, zudecken, nicht ausplaudern. Das ist, was das Wort bedeutet. Etwas mit Schweigen bedecken. Etwas geheim halten. Die Fehler und Schwächen anderer vergeben und für sich behalten. Und wenn wir uns das angewöhnen, den Nichtchristen gegenüber, Nichtchristen, ja, dann wird es schön, oder? Und das, die werden sagen, ey, wir haben einen tollen Nachbarn. Du bist ja ein toller Typ, willst Fleisch und Bier haben. So, da müssen wir hinkommen. So, und jetzt bin ich gleich fertig. Mario Gomez hat mal über die Mannschaft des FC Bayern etwas Schönes gesagt, als sie das Sextupel gewonnen haben. Da haben sie mit Flick alle in jedem Wettbewerb, wo sie gespielt haben, haben sie gewonnen. 6 Titel in einer Saison. Und Thomas Müller hat das hinterher zitiert, was Mario Gomez gesagt hat. Und Gomez sagt, wir streiten uns aktuell, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf. So sehe das aus, wie der FC Bayern spielt. Dieser Satz, das hat mich damals, habe ich gesagt, das ist ja super. Das ist ja super. Der macht einen Fehlpass und der andere springt sofort hin, um den Ball wieder zu kriegen. Ne? Im Fußball geht es ja einfach nur um Ballbesitz. Aber wir streiten uns aktuell darüber, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf. Das ist doch ein toller Satz, oder? Wenn wir als Christen untereinander und dann aber auch mit den anderen Menschen, die jetzt nicht in der Kirche sind, so einen Umgang hätten, dann wäre es doch echt schön. So in Römer 5, Vers 1, das kennt ihr, wir müssen doch nochmal Römer machen. Und dann bin ich durch. Römer ist vor Timotheus. Also in diese Richtung. Könnt ihr noch? Da wir nun gerechtfertigt, Römer 5, Vers 1 und 2, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, nicht durch das eigene Verhalten, das steht hier nicht, aber das ist ja gemeint, sondern wir haben gerechtfertigt sind wir aus Glauben, nicht weil wir es dann wieder richtig gemacht haben. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was Paulus eigentlich nur sagt im ganzen Römerbrief, er sagt sehr viel, er sagt nicht nur das stimmt nicht. Aber was er hier in diesem Kapitel 5 den Menschen klar machen will, ist, ey, du hast doch eh keine Möglichkeit, die Herrlichkeit Gottes dir zu nehmen. Du kannst Gott seine Herrlichkeit nicht wegnehmen und dir selber anziehen. Du hast keine Chance, als Geschöpf an die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Keine Chance. Also brauchst du es auch nicht weiter versuchen. Und dann sagt er, die Herrlichkeit Gottes wird dir geschenkt von Gott. Und wenn das so ist, dass es nur so sein kann, dass die göttliche Gerechtigkeit muss ja von Gott ausgehen. Ich habe ja schon mal über Gerechtigkeit gesprochen. Ich versuche mich nicht zu wiederholen, aber manchmal werde ich es vielleicht auch mal Themen wiederholen. Die Gerechtigkeit Gottes ist ja eine göttliche Qualität. Die kann nur von Gott herkommen. Niemand kann göttliche Gerechtigkeit leben oder haben oder sich selber ergreifen, sondern sie muss von Gott geschenkt sein. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass mit dem Nachbarn alles okay ist. Es ist alles okay mit dem Nachbarn, weil er hat so und so keine Gelegenheit, sich die Herrlichkeit Gottes zu nehmen durch sein Verhalten. Er kommt eh nicht dran. Es ist weit, weit über ihm. Gott schenkt sie ihm und er hat sie ihm auch schon geschenkt. Guck so Menschen an. Versuch nicht sagen, hey, du musst aber christlich leben. Nee, muss er gar nicht. Er ist kein Christ. Warum soll er christlich leben? Das ist seine eigene Verantwortung von Gott. Gott wird ihn schon zur Rede stellen, warum er nicht das Heil in Christus angenommen hat. Aber über sein Verhalten wird Gott mit ihm nicht reden. Wir sagen, das ist alles vergeben, davon reden wir jetzt nicht. Ich rede nur darum, warum hast du nicht an Jesus geglaubt? Das ist die Frage, die Gott jedem Menschen stellen wird. Die anderen Fragen kommen nicht mehr auf. Warum hast du die Ehe gebrochen? Warum hast du das gemacht? Das ist alles, wird alles gar nicht Thema sein. Weil das ist für Gott kein Thema mehr. Das ist schon durch, das Thema. Lasst uns mal aufhören, Menschen nach ihrem Verhalten zu beurteilen, nach dem Richtigtun und dem Falschtun, nach dem Richtigsagen und Falschsagen, sondern einfach nur sehen, Das ist ein Mensch wie ich. Und das ist es. Wir sind einfach, wir sind Geschwister als Menschen. Und wir sollten nicht einteilen in Christen und Nicht-Christen. Und das wäre doch schön, wenn die Leute merken würden, ey, der Jonah ruft seinen Gott an. Der hilft jetzt echt mit. Und der Jonah sagt uns auch, weißt du, Leute, ich habe echt Mist gemacht. Ich sollte nach Ninive. Vielleicht hätten die Seeleute gesagt, weißt du was, Jonah, du bist so ein toller Typ, wir kommen alle mit. Nicht ausgeschlossen, oder? Nach Ninive konntest du jetzt nämlich ein Boot hinfahren, also hingewodert werden sie nicht. Und vielleicht hätten ja ein paar davon gesagt, ja, wenn du da so Angst hast, ist doch gut, dass du es sagst, wir kommen alle mit dir. Die waren gotteswürdig, die haben Gelübde dem Herrn gegeben, die haben sofort erkannt, das ist der wahre Gott. Das war denen sofort klar. Der Jonah musste gar nicht missionieren, das haben die sofort gewusst. Vielleicht hätten sie gesagt, ey, wir unterstützen dich. Vielleicht würde der Nachbar sagen, was, du bist da in der Gemeinde und was? Und ihr habt da, ja, das mache ich doch. Mein Bruder hat letztens erzählt, da war irgendwas an seinem Auto, glaube ich, kaputt, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe. Und ein Mann einer Frau, die bei ihm, der ist Pastor, in der Gemeinde ist, der Mann hat davon erfahren, hat gesagt, der soll hierher kommen, ich repariere das. Der ist gar nicht in der Gemeinde gewesen. Dann hat er da das Auto aufgebockt und hat das repariert. Mein Bruder sagt, der gehört gar nicht zur Gemeinde. Das war dem total egal. Der denkt nicht in diesen Kategorien. Denkt er nicht. Der denkt nicht, ach die Christen, denkt er gar nicht. Wenn ich mit meinen Arbeitskollegen rede, dann habe ich da immer nur positives Feedback. Oder Leute sagen, wie, du bist da jetzt, hast du denn dann auch so ein Bäffchen an? Hat mich letztens einer gefragt. Ich sage, nee, ich laufe schlunziger rum als an der Arbeit. Also fand er total super. Sag ich, und wenn ich predige, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, wie ich bei Plant in meiner Firma rede und wie ich hier rede. Es gibt keinen Unterschied. Ich bin der gleiche Typ. Ich verhalte mich nicht anders, ich ziehe nichts anderes an. Ich bin der gleiche Mensch. Das ist ja toll. So was habe ich noch nie gesehen. Sag ich, ja, musst du mal kommen. Ne? Ja, ich predige ja im Jesuszentrum nicht. Und von daher kann er mich da auch nicht hören. Aber vielleicht muss ich mal jemanden mitnehmen. Aber einfach mal raus aus diesem Denken und zu sagen, hey, vielleicht sehen die mich so gar nicht. Die würden noch eine extra Meile rudern, anstatt mich ins Meer zu schmeißen. Christen ersehen irgendwie Verfolgung. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich höre das so oft, weil sie sagen, ja, es wird auch Verfolgung geben. Sag, wo steht das denn, dass es jetzt Verfolgung geben wird? Verfolgungen werden kommen, ja, klar. Waren aber auch schon da. Das wurde schon erfüllt worden, Leute. Wir haben da eine Theologie, die ist so schräg. Vielleicht ist die Phase schon gekommen, wo die Leute uns nicht mehr verfolgen und sagen, die Botschaft, die haben wir noch nie gehört. Die ist in unsere Kirche vom Pfarrer nie gekommen. Ich sehe etwas an dir, das finde ich total toll. Unterstell ihnen doch nicht, dass sie dich verfolgen wollen. Vielleicht werden sie dich lieben, wenn du ihnen das Evangelium bringst. Ja, so. Herr, und wir durchbrechen heute Morgen das, was in unserer Zeit, Herr, angerichtet wurde durch uns Christen. Durch die Geschichte, Herr, was wir da getan haben, Herr. Wir haben ein ganzes Schiff in Seenot gebracht durch unsere Störrigkeit, durch unsere Gesetzlichkeit, durch unsere Härte. Und Herr, wir wollen jetzt hier keinen großen Bußgottesdienst machen, aber wir beten, dass du hineinkommst und uns hilfst, unseren Nachbarn und die Nachbarin so zu sehen, wie du sie siehst. Und nicht zu sagen, ich habe nur Gemeinschaft mit Christen. Das wirklich zu durchbrechen, Herr, um wirklich in die Häuser hineinzukommen, mit den Menschen in Kontakt zu sein, wirklich ihr Freund zu sein, dass sie wirklich sagen, ey, das ist der beste Nachbar hier. Das ist der Allerbeste oder die beste Nachbarin. Dass sie nicht sagen, ach, das sind die wunderlichen Leute da, die immer in die Kirche rennen, sondern dass sie sagen, das sind die Besten, die haben so ein Herz, die sind kompetent, die sind lieb, die sind offen, die stehen mir zur Seite, die kritisieren nicht, sondern die bedecken. Herr, dass das etwas ist, wofür die Christen bekannt werden. Da wollen wir hin, Herr. Und wir beten, dass du hilfst, uns nach 2000 Jahren Kirchengeschichte das wirklich zu durchbrechen und eine neue Zeit auf dieser Erde anläuten zu lassen, einzuläuten, wo Menschen wirklich sagen, die Christen, die sind die Besten. Die Christen, die sind so feine Leute, Herr. Wie das im Römischen Reich ganz am Anfang war. Die Leute haben die Christen bewundert, weil sie das nicht klar kamen, wie weich, wie herzlich, wie liebevoll die sind, warum sie auf die Müllkippen gehen und Kinder von der Müllkippe retten und adoptieren, Herr. Herr, wir wollen wirklich, dass du etwas Neues tust in Deutschland und dass wir ein Volk werden, die bekannt dafür sind, herzlich und offen zu sein für alle Menschen. Herr, und ich setze das wirklich frei und ich danke dir, dass du das Buch Jona in die Bibel genommen hast, Herr. dass wir wirklich in diesen Spiegel gucken können und sehen, boah, wir denken dann doch noch ein bisschen anders als du und nicht besser. Danke, Jesus, für Überführung, für Zucht und für Freisetzung, Herr. Und jetzt setze ich wirklich im Geist frei, dass Kirche frei kommt von Gesetzlichkeit, Herr. Amen. Amen.
Ja, mega, danke. Ein mega, 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 danke. Seid ihr herausgefordert? Ja.